gemeinsame Freunde und wir haben echt immer nebeneinander her da gearbeitet. Und da hat er gesagt, Mensch, du sollst bei uns mal predigen. Ich sagte, 2013? Er sagt, was? Ich sage, ja, ich bin absolut dieses Jahr schon ausgebucht. Es tut mir wirklich leid, aber so ist das momentan. Vielen, vielen Dank für alle Gebete für mein Auge. Also der linke Auge, da habe ich ein OP gehabt. Und da lief nicht alles ganz so wie geplant und es dauert viel, viel länger, als so normal ist mit der Heilung. Die Frau Professorin sagte vor der OP, Herr Stovey, Ihr Auge ist ein bisschen kompliziert. Und das habe ich auch bei Facebook gepostet und kam ganz schnell wieder zurück von einigen meiner Kollegen. Was erwartest du, Jason? Du bist kompliziert. Und ich sage, ja, danke, ja, ja, genau. So ist das. Naja, gut. Ja, unser Thema heute ist Umgang mit Geld, mit Gott. Und es ist immer gefährlich, wenn ich mal diese Frage stelle, Mensch, worüber soll ich predigen? Und natürlich, der Kassenwart hat immer eine wunderbare Gedanke, worüber man predigen darf und soll. Und ich habe immer wieder ein bisschen vor mich hergeschoben und dann dachte ich mal, okay, gut, jetzt soll ich es doch endlich hier machen. Und ich würde gerne einfach ein bisschen anders dieses Thema für mich einfach mal umrahmen. Ich finde diesen Begriff vom Haushalterschaft sehr gut und sehr wichtig. Also dieses Begriff Zehnte kommt zwar drin vor, aber es ist nicht ausdrücklich so eine Predigt über dieses Thema Zehnte geben, sondern darum geht es denn, ein guter Haushalter Gottes zu sein. Jemand hat einmal gesagt, der war noch niemals Christ, er sagte, zeige mir deinen Terminkalender und deinen Kontoauszügen und ich kann dir alles Mögliche über dein Leben erzählen. Denn dort, wo wir unsere Zeit investieren, wie auch unser Geld investieren, das prägt und zeigt, wo unser Herz auch da wirklich dran hängt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wahr. Also ich liebe dieses ganze Bereich vom Zeitmanagement und Planung und Prioritäten setzen. Und ich finde es auch ganz wichtig, auch dieses Thema Geld, Finanzen auch anzusprechen. Gut, Haushalterschaft, das bedeutet eigentlich nichts anderes als Partnerschaft mit Gott. Partnerschaft mit Gott bedeutet, ich erlaube Gott, dieses Recht in mein Leben hineinzukommen und mit mir mein Leben zu gestalten. Mit all dem, was ich bin und mit all dem, was ich habe. Mein Hauptanliegen heute ist nicht, dass er nach Hause geht und sagt, Mensch, Jason hat gesagt. Mein Wunsch ist vielmehr, dass wir nach Hause gehen und sagen, mein Herz wurde von Gott irgendwie angesprochen und ich werde damit ein bisschen schwanger gehen, zu sehen, was es bedeutet, wirklich allen Aspekten meines Lebens mit Gott zu teilen. Denn es geht nicht darum, hier richtig oder falsch. Es geht darum, eine Beziehung mit Gott zu leben. Gott, der uns so viel gegeben hat und eigentlich im Grunde alles, was wir haben, ist ein Geschenk von Gott. Ob das die 168 Stunden in der Woche sind, ob das unsere Familie und unsere Freunde ist, unsere Gesundheit, das, was wir auf dem Konto haben, das, was wir schon gekauft haben, all das gehört Gott. Und ich möchte mit vier verschiedenen Bereichen heute uns helfen, ein kleines bisschen das Beste zu verstehen, was heißt es, Haushalter Gottes praktisch zu sein. Punkt 1, ich möchte Gott meinen Besitz zur Verfügung stellen. 3. Mose 10, Vers 14 sagt, der Himmel und alle Himmel und die Erde und alles, was da drin ist, ist des Herrn. Also, du kannst versuchen, irgendetwas zu nennen, gehört Gott. Meine Bibel gehört Gott, meine Haare gehören Gott, die Blumen da draußen gehören Gott. Eigentlich alles, was wir uns überhaupt benennen können, das gehört erst einmal Gott. Wenn Gott alles nun gehört, dann bezieht sich das auf mein Leben. Mein Geld, mein Verdienst, mein Haus, mein Auto, mein Computer. Alles, was ich besitze, gehört letztendlich nicht mir, sondern ich wurde nur damit beauftragt, damit zu verwalten, damit umzugehen. Und nun, da ist die Frage, was und wie kann ich das Gott wieder zur Verfügung stellen? Wie kann ich bereit sein, partnerschaftlich mit Gott zusammenzuarbeiten, mit allem, was ich habe? Und ich spreche nicht nur meine Talenten oder meine Fähigkeiten oder meine Zeit an, sondern ich spreche ganz konkret das an, was ich besitze. Zum Beispiel, ich habe ein Haus und ich habe einen Garten. Und meine Frau und ich plus 6 meiner Teenager, die in meinem Bekanntenkreis so sind, wir waren eine Woche lang, direkt nachdem ich aus dem Krankenhaus rauskam, in Dänemark im Urlaub. Und das war ganz schön, wir haben endlich die eine Woche Sommer erwischt, danke. Und dann, als wir nach Hause kamen, das war am Samstag, da kriegten wir einen Anruf. Und Sonntagmorgen kam ich auch dann nach Hause aus dem Gottesdienst und plötzlich hatte ich einen 10-jährigen Junge im Haus. Und dachte, alle meine Teenager sind schon 15 plus. Ich dachte, Sven, was machst du denn hier? Ja, ich wohne hier diese Woche. Ich sage, interessant. Mona, meine Frau, was ist das? Ja, also aus dem Hauskreis, die Sabine, sie ist momentan noch auf Kur. Da, wo Sven untergebracht war, das klappte es gar nicht. Und ich wurde gefragt, ob er ihn hier wohnen lassen könnte. Und ich habe sofort Ja gesagt. Und ich sage, in Ordnung. Denn das, was ich habe, gehört Gott. Und ich darf das zur Verfügung stellen mit all dem, was ich habe. Egal, ob das denn mein Auto ist oder mein Haus ist oder mein Geld ist, letztendlich verwalte ich das nur. Mir wurde es einmal sehr, sehr klar, als ich vor ungefähr 10 Jahren eine Missionsreise nach Rumänien machte. Ein Mann aus meiner damaligen Gemeinde in Itzehoe hat denn diese Vision, wirklich die Zigeunerkinder in Rumänien da Gutes zu tun und Gemeinden dort vor Ort zu unterstützen. Und hat einen Missionstrip geplant mit so 4, 5 Leute plus sehr vieles, was er runterfahren wollte. Aber das Problem ist oder war, er hat kein Auto gehabt. Also besser gesagt kein VW-Bus, was man dafür benötigte, um alles rüber zu schleppen. Und da war dann Sven Godau, der Pastor in Hamburg, bei uns in unserer kleinen Gemeinde in Itzehoe zu Besuch. Und dieses Mann hat dann Svens Auto gesehen, VW-Bus, und fragte ihn, Mensch, können wir dein Auto ausleihen für 10 Tagen? Ich möchte nach Rumänien runter und ich möchte dort Gutes tun und so weiter. Und Sven sagte, ja. Und ich habe ihn nachher gefragt, Mensch, was machst du denn da? Er sagt, ja, du verstehst das nicht, das Auto gehört mir sowieso nicht, das ist Gott. Und wenn Gott das braucht, dann bitteschön. Und ich habe echt da gestanden und dachte, was passiert, wenn ein Unfall ist? Oder was passiert, oder was passiert, oder was passiert? Er sagte, kein Problem, Jason. Und ich dachte, Mann, oh Mann, oh Mann. Und da so, wir haben Autos getauscht, wir sind 2.500 Kilometer praktisch damit hin und her und so weiter gefahren. Und alles ging gut. Und ich habe nachher mit ihm gesprochen und sagte, Mensch, Hut ab. Ich sagte, wieso? Also ich verwalte nur das, was Gott hat. Und ich merkte langsam, wie bei mir ein bisschen ich am Nachdenken kam, was heißt das, in Partnerschaft mit Gott zu leben? Was mir gehört, gehört eigentlich Gott. Und das ist ein Stück einfach von dieser Urgemeinde. Wenn wir Apostelgeschichte lesen, können wir auch lesen, dass in Apostelgeschichte 4, Vers 32, da steht, die Menge der Gläubiger war ein Herz und eine Seele, auch nicht eine sagte von seinen Gütern, dass sie seine wären, sondern es waren ihnen alles gemeinsam. Die erste Gemeinde hat geteilt und ein Leben geführt, wo es miteinander möglich war. Es ging um eine Haltung. Es ging um eine Einstellung. Und diese Einstellung bräuchten wir schon manchmal ein bisschen mehr bei uns. Damals, zu Zeiten der Urgemeinde, zu dieser Zeit, wo diese Erweckung war, hat Gott vieles getan. Viele Bekehrungen, viele Menschen haben sich für Jesus entschieden. Und ich glaube auch, dass Gott uns das mehr schenken möchte. Und vielleicht hat das auch gerade eben diese Nichtchristen damals total begeistert, was es hieß, eine Seele und ein Herz zusammen zu sein. Also ich möchte uns einfach ermutigen, unsere Haltung zum Besitz ein bisschen zu überdenken. Ein bisschen frei zu werden von dieser Gedanke, meins. Und ein bisschen mehr darüber nachzudenken, wie können wir in Liebe einander dienen mit dem, was Gott uns auch anvertraut hat. Vielleicht können wir eine Gelegenheit suchen, um anderen Gutes zu tun, weil Gott uns zuerst Gutes getan hat. Wenn ihr anderen beschenkt, werdet ihr merken, dass Gott euch auch reichlich schenkt und segnet. Und wir bauen auch Reich Gottes dadurch. Also, Punkt 1, alles, was wir haben, möchten wir auch Gottes zur Verfügung stellen. Gott meinen Besitz zur Verfügung stellen. Nun, der zweite Punkt betrifft tatsächlich dieses Wort Zehnte. Und dieser Begriff ist ein biblischer Begriff. Das finden wir natürlich auch in Malachi 3, Vers 10. Da steht, bringt aber die Zehnte in volle Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Haus Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütte die Fülle. Also das ist hier eine ganz konkrete Hausnummer, die Zehnte zu geben. Und Gott hat uns das auch auferlegt und sagte, Mensch, tu das, 10% von dem, was du verdienst. Also ich finde das so schön. Also vor 15 Jahren im Hauskreis haben wir dieses Thema mal gehabt. Und da haben wir einfach mal ganz offen und ehrlich gefragt, Mensch, wie gibst du die Zehnte? Und der eine hat gesagt, Mensch, natürlich gebe ich von meinem Brutto die Zehnte, wie Gott das so will. Und der andere sagte, ja, okay, aber ich gebe nur für die Zehnte, von meinem Netto die Zehnte. Und jemand sagte dann zum Schluss, oh, ich mache es ganz einfach. Am Ende des Monats, was übrig ist, davon gebe ich dann die Zehnte. Ich habe den angeschaut und gesagt, was? Also von bis, also von dem, was am Ende des Monats übrig ist, von dem gebe ich denn die Zehnte, ja? Also, naja, ganz ehrlich, was verdient man? Natürlich, man verdient brutto. Und alles andere, die Abzüge, ob das Krankenversicherung ist, Rentenversicherung und so weiter, ist auch darauf bezogen. Warum nicht Gott sowieso dem zurückgeben, was ihm wirklich, was er gehört? Und dieses Geld sollte und dürfte natürlich auch benutzt werden für Gottes Reich, für seine Gemeinde. Und das gehört erst einmal, finde ich, ganz ehrlich, in eine Ortsgemeinde. Dort, wo man geistlich denn zu Hause ist. Aber für viele Menschen bedeutet die Zehnte natürlich eine ganze Menge Geld. Und am Anfang, manche Leute sagen, Mensch, möchte Gott mich schaden? Möchte er mich überfordern? Will er uns etwas wegnehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott möchte, dass wir großzügig denken, dass wir handeln, dass wir merken, was für einen großen Segen darauf liegt. Ich könnte viele Leute hier in diesem Saal einfach auffordern, zu sagen, Mensch, erzähl mal. Und wir werden erzählen, wo die Menschen gehorsam waren und Gott hat das gesegnet und immer wieder dann auch bestätigt, dass das richtig ist. Aber die wichtige Sache ist, nicht dieses unbedingt ein Gesetz, sondern eine Haltung. Eine Haltung, warum und wie. Also Zehnten geben, das ist nichts Neues. Die Pharisäer haben sogar auch die Zehnte gegeben. Und ich lese vor, was Jesus zu den Pharisäern dazu gesagt hat. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gibt für Minze, Dill und Kümmel. Und lasst das Wichtigste im Gebot beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Wir wollen Menschen haben, die gerne Gott zurückgeben von dem, was Gott einem anvertraut hat. Nicht zähneknirschend irgendwie, okay, wenn es sein muss. Weil man sonst Angst vor Strafe hat oder Krankheit oder irgendwas. Das ist Quatsch. Zehnte geben ohne Liebe, Zehnte geben ohne Barmherzigkeit zu haben, ist nichts. Gott möchte gar nicht dein Geld haben, wenn du es nicht gibst, gerne. Denn Gott hat keinen Gefallen daran, dass wir ihm sozusagen Gefallen tun. Es ist unsere Einstellung. Es betrifft die Hand wie auch das Herz. Wir sollten schon barmherzig sein, aber wir dürfen auch tatsächlich die Zehnte geben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Die Zehnten treu und mit Überzeugung geben und Recht, Barmherzigkeit und Glauben nicht beiseite lassen. Also wir dürfen und sollen die Zehnte geben, aber es sollte auch aus einem Herzenshaltung geschehen, wo wir das auch aus Antwort auf Gottes Güte das weitergeben. Also der Zehnte geben und Gaben, Opfer bringen, sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich hier auch verstanden haben. Also Gott hat uns 100% anvertraut und mit 90% können wir verwalten und 10% geben wir zurück an Gott. Und nun können wir von diesen 90% natürlich auch weitere Opfer und Gaben Gott geben. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich da bei Open Air war in Wacken und wir haben da praktisch 20.000 Metal-Bibeln verteilt in 6 verschiedene Sprachen. Und diese Metal-Bibeln haben natürlich Geld gekostet. Das sind Pi mal Daumen 50.000 Euro Spenden, die dafür nötig waren, um 20.000 Bibeln zu haben. Nun, wo kommen diese 50.000 Euro denn her? Manche Leute haben natürlich sagen können, okay, gut, diesen Monat gebe ich nicht meine Zehnte der Gemeinde, sondern ich gebe meine Zehnte hier in diese Metal-Bibel-Opferkasse. Das ist nicht so richtig. Was gewünscht war, und auch von der Organisatorin, Gründer von dieser Bible for the Nations, gib darüber hinaus. Verzichte vielleicht auf etwas und gib dafür dein Geld. Schau, wo du dein Geld da sparen kannst und gib wirklich Geld für diese Sache. Aber klaue es nicht von deiner Ortsgemeinde. Denn wir haben im Alten Testament eine ganze Reihe von verschiedenen Opfergaben, die man bringen kann. Und das hat immer wieder auch mit der Alten Testamentliches hinüber, darüber hinaus zu tun. Wenn wir geben, dann möchte ich es bitte nicht verstanden aus abstraktes irgendwie Institution. Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 5 sagt, Saulus, der nachher Paulus geworden ist, schnaubte noch mit Drohungen und mit Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zu Hohepriester, bat ihm um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus wollte die Gemeinde verfolgen. Und Jesus identifiziert sich hier sehr stark mit seiner Gemeinde und sagt, warum verfolgst du mich? Wenn wir Geld geben, wenn wir unsere Zeit in die Gemeinde einbringen, wenn wir unsere Gaben und Talenten, die uns anvertraut wurden, auch dort investieren, dann investieren wir direkt dort, wo Gottes Herz, wo Jesus Herz ist. Die Gemeinde, unsere Ortsgemeinde, ist die erste Stelle, wo wir hineingeben. Und denn darüber hinaus können wir auch verschiedene Werken, verschiedene Organisationen auch dort unterstützen. Wichtig ist es auch ein bisschen dabei zu planen, zu überlegen, wie ist das mit dem Geld? Ich fand das interessant. Paulus hat immer wieder auch eine gewisse Geldopfer gesammelt und das nach Jerusalem hingebracht. Und das ist so eine Sache, nicht wahr? Wenn einmal im Jahr sozusagen ein größerer Sommer überwiesen werden sollte oder weitergegeben werden sollte, wie macht man das? Das ist ein bisschen wie im Urlaub, nicht wahr? Im Sommer. wo kriegt man das Geld her? Kann man ein bisschen jeden Monat zur Seite legen oder ist es dann plötzlich doch Mai, Juni und dann sagt man, was machen wir? Und das war damals, dass man nicht unbedingt eine Überweisung betätigen könnte, war auch kein Dauerauftrag möglich, sondern einmal im Jahr oder so kam jemand vorbei, hat das gesammelte Geld mitgenommen und dann nach Jerusalem hingebracht. Und Paulus sagte in 1. Korinther 16, die Verse 1 und 2, was aber die Sammlung der Heiligen angeht, wie ich in der Gemeinde in Galatien angeordnet habe, so sollt auch ihr tun. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Vielleicht ist es auch ein guter Tipp für uns, jede Woche etwas zurückzulegen. Vielleicht einmal bewusst auf etwas zu verzichten, dafür ein paar Euros in eine Gabenspardose zu stecken und dann nicht nur bei einer Sammlung überrascht zu werden, sondern gut und geistlich vorbereitet zu sein. Auch mit Gaben können wir gerne unsere Ortsgemeinde unterstützen. Hier wird dieses Leib Christi-Gedanke sehr praktisch und lebendig. Und da können wir auch von unserem Geld, von unserer Zeit, von unseren Talenten und Fähigkeiten weitergeben. Und das ist so wichtig, dass wir uns da wirklich leiten lassen und eine Überprüfung unseres Herzens vornehmen. 2. Korinther 9, Vers 7 sagt, ein jeder soll so geben, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder nicht aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Was bist du bereit für Gott zu geben? Und ich möchte euch wirklich herausfordern, vielleicht euch ein kleines bisschen auf ein Experiment einzulassen. Was heißt es, an Gott ein bisschen mehr diese Woche zu geben? Wird es mir tatsächlich fehlen? Oder werde ich merken, was damit möglich ist ins Gottesreich? Freiwilligkeit heißt nicht aus Zwang, nicht wegen Druck, sondern viel lieber ein Herz zu haben, wo ich sage, oh Herr, danke. Danke, dass ich sogar geben darf. Danke, dass ich mit dem, was du mir anvertraut hast, gemeinsam mit dir Reich Gottes teilen kann. Und es bedeutet auch, dass es individuell auch verschieden sein darf. Der eine mehr, der andere weniger. Also zweimal im Jahr mache ich eine Leiterschaftsschulung in Braunschweig und dort bin ich als Übersetzer tätig. Und da fliegt immer ein Kumpel von mir, mittlerweile geworden, immer nach Amerika rüber und dient uns. Er zahlt alle seine Kosten selbst. Und er hat als Ziel, der ist Berater für Finanzen, macht sehr vieles auch mit Firmen und so weiter. Sein Ziel ist es, mindestens 30% jedes Jahr von seinem Einkommen zu spenden. Und sein Ziel ist es, und er spart dafür auf, immer wieder auch eine Zahlung eines Tages zu tätigen, von 1 Million Dollar auf einmal zu spenden. Ich habe ihm immer wieder angeschaut und gesagt, warum gibst du es jetzt nicht? Immer. Warum sparst du immer wieder ein bisschen auch dazu? Ja, ich weiß, eines Tages soll ich das machen. Ich sage, okay, gut, in Ordnung. Ich werde nie 1 Million Euro auf einmal spenden. Ich habe noch nie 1 Million auf einmal gehabt oder werde es wahrscheinlich nie haben. Aber diese 30% ist für ihn das Minimum. Und er gibt häufig viel, viel mehr, von 50% bis 70%, je nachdem. Denn er kann wunderbar von seinen 30% bis 50% leben. Ich mit 4 Teenagers zu Hause zurzeit nicht. Aber so ist das, dass jeder ein bisschen individuell sein darf. Können wir uns die Frage stellen, wie wir diesen Zehnte geben können? Ob und inwiefern können wir darüber hinaus noch Gott ein Opfer, eine Gabe bringen, um ihn zu ehren? Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir wirklich neu darüber nachdenken. Herr, wie kann ich fröhlich das weitergeben, was du mir anvertraut hast. 4. und letzter Punkt. Gute Haushalterschaft will gelernt sein. Ich glaube, dass wir sehr wenig wirklich darüber lernen, über Heilshalterschaft in der Gemeinde und leider sogar in der Schule noch weniger. Wie gehen wir richtig mit Geld überhaupt um? Haben wir überhaupt einen Haushaltsplan, damit wir wissen, wie viel Geld reinkommt? Und haben wir jemals eine Tabelle erstellt, zu wissen, wo es rausgeht? Haben wir wirklich unser Kontoauszügen ein paar Monate lang überprüft, zu sehen, wofür gebe ich mein Geld überhaupt aus? Also es ist immer gut, wenn man Geld abhebt, aber das heißt lange noch nicht, dass ich weiß, wofür ich es ausgegeben habe. War das Kino, war das Bier, war das Zigaretten, war das denn Zeitschriften, war das denn Spenden in Gemeinde, wofür war denn das Geld? Und nachdem wir erstmal das mal aufgeschrieben haben und gemerkt haben, monatelang, wo unsere Tendenzen so sind, können wir überhaupt sehen, wo wir vielleicht was auch ändern und korrigieren wollen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir lernen, damit umzugehen. Es ist ganz wichtig, dass wir darüber neu nachdenken, was das heißt, mit dem Geld, was uns anvertraut wurde, richtig umzugehen. Die Bibel sagt in Lukas 16, Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und ich glaube, das lernt man wirklich in der Kindheit, kann man lernen, erstmal die Zehnte zu geben. Da kann man es lernen, als Student weiterzugeben. Da kann man lernen, wenn man das erste Geld verdient, das zu geben. Da kann man auch lernen, wenn man mehr Geld verdient, auch weiter das denn zu tun. Wer in seinem geringen irdischen Besitz treu ist, indem er besonnen verwendet, was Gott ihm hier gewährt hat, wird seinem Bekenntnis gemäß handeln. Gottes Haushaltern können zuverlässig sein und ihre Geschäfte auf weltlichem Gebiet besonnen, genau und ordentlich betreiben. Also können wir überhaupt im Kleinen erstmal, bevor Gott uns Großes anvertraut. Es gibt ein Buch, was ich sehr, sehr gut und sehr, sehr auch hilfreich gefunden habe. Es heißt Mit Gott rechnen. Wurde auch von Willow Creek rausgebracht und es ist ein ganzes Kurs, wenn man auch das tun möchte. Und in dem Buch auf Seite 23 steht, wir sollen sorgfältig verdienen. Wir sollen großzügig spenden, weise sparen, vorsichtig Schulden machen und klug ausgeben. Also das finde ich ein geniales Endziel. Da ist wirklich alles drin. Und der Satz kann man sich irgendwie ausschneiden und aufhängen von mir aus. Ja? Sorgfältig verdienen, großzügig spenden, weise sparen, vorsichtig Schulden machen und klug ausgeben. Und das will gelernt sein. Das will echt gelernt sein. Und manche Menschen können von Natur aus das super toll machen. Viele werden aber dazu irgendwie Handwerkzeug benötigt. Und da müssen wir uns das aneignen. Da müssen Menschen sein, die uns helfen, das gut und richtig zu tun. Einfach weil du Christ bist, heißt lange noch nicht, dass du automatisch gut mit Geld umgehst. Das ist Quatsch. Wir müssen lernen. Also das heißt vielleicht in Finanzplanung. Vielleicht wirklich so dieses Buch zu führen, ein halbes Jahr lang, zu sehen, wo man Geld ausgibt und vielleicht ein Budget für jedes verschiedene Segment da aufzustellen. Das heißt, dass wir einen Überblick über unsere Einnahmen und Ausnahmen tatsächlich haben. Was brauche ich im Monat? Was gebe ich aus? Was kriege ich rein? Wie kann ich mit dem ganzen Geld besser haushalten? Wo setze ich meine Prioritäten? Wo lebe ich, statt gelebt zu werden? Wenn ich weiß, was das ist, jeden Monat, dann kann ich auch zielgerechter, auch prinziptreuer, auch agieren und nicht nur immer reagieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wie ich mein Geld ausgebe, zeigt auch ein Stück meine Haltung. Muss ich alles haben? Inwieweit lasse ich mich von Werbung und von Trends beeinflussen? Welches Motiv hat es, wenn ich Geld ausgebe? Will ich mich belohnen? Will ich Bedürfnisse befriedigen, die ansonsten ungestillt bleiben? Will ich mein Selbstwertgefühl aufwerten? Matthäus 6, Vers 33 sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles zufallen. Das bedeutet vielleicht neue Prioritäten. auch und besonders im materiellen Bereich. Es gibt sehr viele verschiedene Bücher. Ich habe gerade erwähnt, mit Gott rechnen, vom biblischen Umgang mit unseren Finanzen. Super Buch, klein, gut zu lesen, kostengünstig, sehr geistlich und sehr praktisch. Es gibt auch ein anderes Buch, es heißt Geld regiert. Auch mich? Fragezeichen. Und da ist auch die Frage, wie gehen wir aktiv jetzt dieses Thema an? Alles, was ich getan habe, ist ein paar Gedanken zu geben. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne, dass ihr nach Hause geht mit dem, ich bewege es in meinem Herzen, was heißt das, mit meinem Geld umzugehen? Ich habe nicht gesagt, so muss es sein oder so muss es sein, sondern neu darüber nachzudenken, welche Prioritäten in meinem Leben habe ich und wo wird das sichtbar sein durch dem, wie ich mit dem Geld, was Gott mir anvertraut hat, sichtbar. Kann man das sehen, dass ich Christ bin mit der Art und Weise, wie ich mit meinem Geld umgehe? Kann man sehen, dass ich Jesus und seine Gemeinde von ganzem Herzen liebe, in der Art und Weise, wie ich die Zehnte gebe und vielleicht darüber hinaus auch Spende und Opfer bringe? Oder ist es gar nicht so sichtbar in diesem Bereich meines Lebens? Vielleicht, wie es genau so wenig sichtbar ist auf der Arbeit oder in meiner Nachbarschaft oder im Bereich Sexualität oder Bereich Zeitmanagement oder Bereich hier oder da. Gott möchte in verschiedenen Bereichen unseres Lebens immer mehr und mehr Herr sein. Und das ist jetzt unsere Aufgabe zu sagen, ja Herr, ich habe verstanden, du hast mir was anvertraut und ich möchte mit dir gemeinsam dieses Geld verwalten. Ich möchte ein guter Haushalter sein, im Kleinen wie auch im Großen. Und ich bitte Herr, schenk mir Weisheit, ganz neu damit umzugehen, damit ich lernen kann, wirklich mit dem, was du mir anvertraut hast, ein treuer Diener zu sein. Ich bete mit uns. Danke von ganzem Herzen, Jesus, für all dem, was du uns anvertraut hast. Nicht nur Talenten und Zeit und Gaben und Beziehungen und Menschen, sondern auch Geld und auch Dinge, Herr. Und ich möchte bitten für mich und ich möchte für uns bitten, dass wir weiser damit umgehen. Mit dem, was du uns anvertraut hast. Ich möchte wirklich bitten, Herr, dass du uns hilfst, die richtigen Prioritäten zu setzen, wirklich Schätze im Himmel anzusammeln und nicht hier alles unten zu vergeuden. Und ich möchte bitten, Herr, dass du uns ganz neu einfach hilfst, zu sehen, wie du uns reichlich beschenkst, wenn wir nur ein kleines bisschen von dem zurückgeben dürfen, was du uns schon längst zuerst gegeben hast. Danke für all dem, was wir haben. Danke, dass du gut für uns sorgst und danke, dass du uns hilfst, immer wieder neu diesen neuen Glaubensschritt mit dir zu gehen. Amen. Und da lese ich aus Kolosser 3. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben, mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Denn Gott hat euch dazu berufen, als seine Gemeinde in diesem Frieden ein Leib zu sein. Amen. Amen.